ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio André Schünkel.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Corona-Lage in Deutschland spitzt sich weiter zu. Laut Robert-Koch-Institut hat die Zahl der Toten im Zusammenhang mit dem Virus jetzt die Schwelle von 100.000 überschritten. Die geschäftsführende Kanzlerin Merkel sprach von einer gefährlichen Entwicklung und drängte zu mehr Kontaktbeschränkungen. Sie habe mit ihrem voraussichtlichen Nachfolger Scholz über ein solches Gegensteuern gesprochen. Merkel verwies auch auf die Überlastung von Kliniken. Bayern, Thüringen und Sachsen bereiten sich darauf vor, in größerem Stil Covid-19-Patienten auf Intensivstationen in weniger betroffenen Bundesländern zu verlegen.
Covid-Station im Klinikum Ludwigsburg. Hier wird es langsam eng. Innerhalb einer Woche mussten 4 Patienten in andere Kliniken in Baden-Württemberg verlegt werden.
Wir haben 50% der Beatmungsbetten mit Covid-Patienten belegt. Das ist sehr viel. Das ist eigentlich zu viel. Und aus diesem Grund sind wir dabei, Patienten in andere Krankenhäuser, die noch keine so hohe Belegung haben, zu verlegen.
In Thüringen ist die Situation noch angespannter. Hier in Saalfeld wartet man am Nachmittag noch auf eine Verlegung nach Niedersachsen. Inzwischen sind mit dem Helikopter erste Patienten aus dem Bundesland Thüringen in Hannover angekommen. Die Verlegung der Intensivpatienten koordiniert der Notfallmediziner Jan Thorsten Gräsner bundesweit mit.
Im Moment sind wir in der Situation, dass wir in einzelnen Regionen in Deutschland Überlastungen haben und in anderen Regionen noch Kapazitäten haben. Und solange wir diese Situation haben, verlegen wir so viele Patienten, wie es nur möglich ist, um eben den meisten Patienten und den möglichst vielen Patienten ein Intensivbett anbieten zu können.
Die geschäftsführende Bundeskanzlerin beklagt die mittlerweile 100.000 Toten seit Beginn der Pandemie. Die Lage bleibe ernst.
Weil die Fälle, die wir heute erkranken sehen, im Grunde die Intensivpatienten von in 10 oder 14 Tagen sind. Und deshalb ist die Tatsache, dass wir aufpassen müssen, dass wir keine Überlastung unserer Krankenhäuser bekommen, ein ganz wesentlicher Punkt. Und hier zählt jeder Tag.
Patientenverlegung, das war auch Thema beim heutigen Treffen der Gesundheitsminister. Ebenso die steigenden Corona-Zahlen.
Also wir haben ja Maßnahmen schon beschlossen, die auch umgesetzt werden, und zwar konsequent umgesetzt werden. Aber die Situation ist natürlich dramatisch, vor allem auch in den Krankenhäusern. Deswegen kann man im Moment aus meiner Sicht nichts ausschließen.
Auf der Covid-Station in Ludwigsburg machen nicht nur die Corona-Fälle Sorgen.
Das Schicksal aller anderen Patienten, die wir dann nicht behandeln können und durch verzögerte Behandlung irgendwie Probleme auftauchen. Das ist das Problem.
Mit einem Wendepunkt, dass die Zahlen nach unten gehen, rechnet man hier derzeit nicht.
Und hier die aktuellen Zahlen zur Infektionslage, wieder mit Höchstständen. 75.961 neue Corona-Fälle wurden binnen 24 Stunden beim RKI erfasst. Knapp 10.600 mehr als am vergangenen Donnerstag. Die 7-Tage-Inzidenz steigt bundesweit auf 419,7. In der EU sind jetzt die Weichen für die Corona-Impfung von Kindern unter 12 gestellt. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat heute empfohlen, das erste Vakzin für jüngere Kinder zuzulassen. Es ist das Präparat von BioNTech/Pfizer. Dass die Kommission zustimmt, gilt als Formsache. Wann die Impfungen in Deutschland starten können, hängt auch von der Ständigen Impfkommission ab. Ihre Empfehlung wird im Dezember erwartet.
Impfen gehört hier zum Alltag. In dieser Kinderarztpraxis im rheinland-pfälzischen Frankenthal werden täglich Kinder gegen Infektionskrankheiten wie Masern oder Tetanus immunisiert. Nun könnte bald die Corona-Impfung für sie dazukommen.
Also ich halte die Impfung für notwendig, weil ich persönlich immer noch der Meinung bin, dass die Infektion, das Risiko immer noch deutlich höher ist wie das Impfrisiko.
So sieht es auch die Europäische Arzneimittelbehörde und hat grünes Licht für die Impfung von Kindern ab 5 Jahren mit dem Impfstoff von BioNTech/Pfizer gegeben. Die formale Zulassung erteilt die Europäische Kommission. Diese gilt als so gut wie sicher. Die Inzidenz bei den 5- bis 9-Jährigen ist in Deutschland in den vergangenen Wochen deutlich höher gestiegen als bei der Gesamtbevölkerung. Nun ist die Ständige Impfkommission am Zug. Sie will im Dezember eine Empfehlung für die Impfung von Kindern aussprechen. Möglich ist, dass sie diese zunächst nur für vorerkrankte Kinder empfiehlt.
Bei den gesunden Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren, da wissen wir, dass sie eigentlich sehr selten schwer an Covid-19 erkranken und noch seltener auf der Intensivstation behandelt werden müssen. Und all diese Aspekte, die fließen dann in die Nutzen-Risiko-Abwägung mit ein und auf deren Basis kommt die STIKO dann zu ihrer Entscheidung.
Das Bundesgesundheitsministerium teilte bereits Anfang der Woche mit, dass europaweit vom 20. Dezember an Kinderimpfdosen ausgeliefert werden. Für Deutschland stünden 2,4 Millionen Dosen bereit. Auch in der Kinderarztpraxis in Frankenthal könnten dann Ende des Jahres die Impfungen gegen Corona beginnen.
Bei den Grünen gibt es offenbar Unstimmigkeiten über die Personalvorschläge für die Ministerposten in einer künftigen Ampelregierung. Eine für den Nachmittag auf dem Bund-Länder-Forum angekündigte Bekanntgabe der Namen ist bisher ausgeblieben. Deshalb wurde auch der Beginn der Mitgliederbefragung über den ausgehandelten Koalitionsvertrag mit SPD und FDP auf morgen verschoben.
Kurzes Anstoßen auf das bereits Geschaffte, die Ampelverhandlungen. Aber jetzt geht es bei den Grünen um die Verteilung der Ministerposten und da knirscht es gewaltig. Eigentlich hätten am Nachmittag schon die Namen präsentiert werden sollen, aber zwischen den Parteiflügeln, den Linken und den Realos, gibt es Ärger über eine gerechte Verteilung. Im Fokus Anton Hofreiter und der Realo Cem Özdemir, die beide auf ein Ministerium hoffen. Baerbock ruft zur Harmonie auf.
Denken wir nicht nur in unseren parteipolitischen Strukturen, in Flügellogiken, in dem, wenn der eine was gibt, dann gebe ich auch was, sondern denken wir gemeinsam und das wollen wir jetzt gemeinsam für Deutschland tun.
Co-Chef Habeck wird als Wirtschafts- und Klimaminister gehandelt. Baerbock soll sich für den Klimaschutz auch im Ausland einsetzen.
Es ist folgerichtig, dass wir deswegen jetzt auch wieder mit großer Wahrscheinlichkeit das Außenministerium mit Annalena Baerbock besetzen werden, um diesen Auftrag umzusetzen.
Doch über die restlichen Personalien wird noch diskutiert. Ergebnis erstmal offen. Weiter ist man bei der FDP. 4 Ministerien bekommen die Liberalen, besetzt mit 3 Männern und einer Frau. Parteichef Christian Lindner soll Finanzminister werden. Das Justizministerium geht an Marco Buschmann. Volker Wissing ist als Minister für Verkehr und Digitales vorgesehen und Bettina Stark-Watzinger für das Ministerium für Bildung und Forschung. Bei der SPD schweigen über Ministernamen. Das will die Partei erst nach ihrem Parteitag Anfang Dezember bekannt geben. Dort wird auch über den Koalitionsvertrag beraten. Die Grünen-Mitglieder sollen ab morgen über den Vertrag und das Personal abstimmen und eine zukünftige Ampelregierung ermöglichen.
Und zum Streit bei den Grünen über die Ministerposten jetzt live aus Berlin, Matthias Deiß.
Hinter den Kulissen tobt zur Stunde ein beinharter Machtkampf zwischen dem Linken und dem Realo-Flügel der Partei. Denn bei 5, also einer ungeraden Zahl von Ministerposten, muss nun mal ein Flügel stärker bedacht werden als der andere. Vom Realo-Flügel sind Robert Habeck und Annalena Baerbock gesetzt. Familienministerin, hören wir, soll die Parteilinke Anne Spiegel aus Rheinland-Pfalz werden. Und für das Umweltressort ist Steffi Lemke im Gespräch. Noch zu verteilen ist damit das Amt des Landwirtschaftsministers, um das Cem Özdemir und Anton Hofreiter konkurrieren. Realo Özdemir stünde für kulturelle Vielfalt im künftigen Bundeskabinett und kann auf das beste grüne Erststimmenergebnis bei der Bundestagswahl verweisen. Der Linke Anton Hofreiter auf seine Fachkenntnisse und Verdienste als Fraktionsvorsitzender im Bundestag. Der Ausgang dieser Machtprobe ist zur Stunde offen. Bis morgen aber muss eine Entscheidung fallen. Für die dann beginnende Urabstimmung alles andere als ein Traumstart. Und damit zurück zu André Schünke.
An vielen Orten weltweit werden heute Bauwerke orange angestrahlt, unter anderem auch Gebäude im Europaviertel in Brüssel. Am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen soll damit auf die Situation der Betroffenen aufmerksam gemacht werden. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen will im Frühjahr einen Gesetzesvorschlag zum Schutz von Frauen auf den Weg bringen. Das kündigte sie auf Twitter an. Die Zahl der Übergriffe ist durch die Corona-Pandemie noch gestiegen.
Sarah hat vor einigen Jahren häusliche Gewalt erlebt. Ein Jahr lang wurde sie von ihrem damaligen Partner regelmäßig geschlagen. Er redete ihr ein, selbst schuld zu sein. Immer wieder verzieh sie ihm.
Dann kommt ja auch sofort die Entschuldigung, dass es einem total leid tut und es wird nie wieder vorkommen. Aber man hat ja das und das auch falsch gemacht. Ne? Und das war ja dann der Auslöser.
Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen gibt es bundesweit Aktionen, so wie hier in Essen. Die Vereinten Nationen haben dafür Orange als Farbe gewählt. Gebäude werden farbig angestrahlt. Laut Bundeskriminalamt hat die Gewalt in Partnerschaften im vergangenen Jahr erneut zugenommen. Nach Ansicht von Beratungsstellen hat sich die Lage auch deshalb verschärft, weil Familien während Corona mehr zu Hause waren.
und dann die Möglichkeit, sich Hilfe zu holen, fast nicht bestand. Es war fast kaum möglich für Betroffene, unkontrolliert zu telefonieren oder irgendwie nach außen zu gehen.
Am häufigsten erfahren Frauen Gewalt im eigenen Zuhause. Doch auch im öffentlichen Raum kommt es zu bedrohlichen Situationen, etwa weil Unterführungen nicht gut beleuchtet sind. Daran zeige sich, dass Städte vor allem von Männern geplant wurden.
Die gehen durch die Straßen, durch die Stadt mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein. Die können sich gar nicht vorstellen, wie angsteinflößend manche Ecken und Straßen sein können.
An vielen Stellen müsse sich etwas ändern, damit Frauen sicherer leben können.
Im Dieselskandal um manipulierte Motoren hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe erstmals Audi zu Schadensersatz verurteilt. Neben VW habe auch das Tochterunternehmen Audi die Zulassungsbehörden und Kunden sittenwidrig getäuscht, entschied das höchste deutsche Zivilgericht und bestätigte damit Urteile des Oberlandesgerichts München. 4 Autokäufer hatten geklagt, weil in ihren Audi-Fahrzeugen VW-Motoren mit illegaler Abgastechnik eingebaut waren. Immer mehr Flüchtlinge versuchen, über den Ärmelkanal nach Großbritannien zu gelangen und immer mehr verlieren dabei ihr Leben. Allein gestern ertranken bei einem Bootsunglück 27 Migranten. Frankreich werde nicht zulassen, dass der Ärmelkanal zu einem Friedhof werde, erklärte Präsident Macron und forderte eine Stärkung der EU-Grenzschutzagentur Frontex. Die Flüchtlinge wollten offenbar mit einem Schlauchboot die Meerenge zwischen Frankreich und Großbritannien durchqueren und waren vor der Hafenstadt Calais gekentert.
Sie wollten es auch versuchen, Flüchtlinge heute in Calais, von der französischen Polizei in Notunterkünfte abtransportiert, bevor auch sie die lebensgefährliche Ärmelkanalüberquerung wagen. So wie sie. Gestern waren bei einem solchen Versuch 27 Menschen vor der Küste Calais ertrunken. Am Abend wurden ihre Leichen geborgen, darunter auch die von Frauen und Kindern. Die Polizei nahm 5 mutmaßliche Schleuser fest, auch einen aus Deutschland, wie der französische Innenminister am Morgen bestätigte. Ein Schlepper, den wir heute Nacht festgenommen haben, hatte ein deutsches Autokennzeichen und er hatte Boote in Deutschland gekauft. Die französische Polizei kann die dramatischen Fluchtaktionen nicht immer unterbinden. 26.000 Migranten sind allein in diesem Jahr nach Großbritannien gelangt. England wirft Frankreich zu lasche Kontrollen vor. Der Ton verschärft sich. Die Leute sollen dort Asyl beantragen, wo sie sind. Niemand muss aus Frankreich fliehen, um sicher zu sein. Trotzdem, sie wollen nach England, koste es, was es wolle. Frankreich fordert daher ein härteres Vorgehen gegen Schleuser. Frankreich ist ein Transitland. Wir kämpfen gegen die Schleuser, die die Verzweiflung der Menschen ausnutzen. Aber hier müssen wir die europäische Kooperation verbessern. In Calais zeigten die Menschen unterdessen ihre Anteilnahme für die Opfer eines der bislang schwersten Unglücke im Ärmelkanal.
Die internationale Polizeiorganisation Interpol hat einen Generalmajor aus den Vereinigten Arabischen Emiraten zum neuen Präsidenten gewählt, obwohl gegen ihn Foltervorwürfe erhoben werden. Ahmed Nasser Al-Raisi war bislang im Innenministerium der Emirate tätig. In mindestens 5 Ländern, unter anderem in Frankreich, haben Menschenrechtsorganisationen Klagen gegen ihn eingereicht. Er soll für die Folter politischer Gegner verantwortlich sein.
In Ägypten ist am Abend mit einem Festakt die historische Sphinxallee eröffnet worden. Sie verbindet die knapp 3 Kilometer voneinander entfernt liegenden Tempel von Luxor und Karnak. In den letzten Jahren wurde der vor rund 3400 Jahren erbaute ehemalige Prozessionsweg aufwendig saniert. Ihn säumen jetzt hunderte historische Skulpturen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 26. November.
Eine ausgedehnte Tiefdruckzone beschert uns in den nächsten Tagen nasskaltes und vor allem im Bergland winterliches Wetter. Heute Nacht gibt's vor allem in Küstennähe ein paar Regenschauer, sonst meist trocken, aber gegen Morgen fällt im äußersten Süden häufiger Schnee, hier und da wird es glatt. Im Osten morgen meist trocken und auch die Sonne kann sich dort ab und zu zeigen, während es von den Alpen bis zur Donau häufiger schneit. Gegen Abend fällt auch im Westen öfter Regen oder Schneeregen, im Bergland Schnee. Im Norden heute Nacht frostfrei, sonst oft Werte um den Gefrierpunkt. An der See morgen bis 6, an den Alpen knapp unter 0 Grad. Auch am Samstag im Osten frostfrei. freundlicher, sonst fällt gebietsweise Schnee, in tieferen Lagen eher Schneeregen oder Regen. In den folgenden Tagen bleibt es nasskalt und teilweise bis in die Niederungen winterlich.
Ingo Zamperoni meldet sich um 22.15 Uhr mit diesen Tagesthemen. Zoff bei den Grünen, warum durch den Streit über Ministerposten wieder alte Flügelkämpfe drohen, und vorgezogener Kohleausstieg, was das Ende der Braunkohle für die Lausitz bedeutet. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.